willkommen zu einer vollen neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Mein Name ist Janina von Jering und ich leite bei News Aktuell die Unternehmenskommunikation. Natürlich bin ich wieder nicht alleine, sondern mit mir heute am Mikrofon ist mein Kollege Martin Maßmann aus der Konzernkommunikation. Hallo Martin.
Hallo.
Und aus dem Marketing, du hast eine Doppelrunde. Und als Gast haben wir heute bei uns Sarah Weber. Hallo Sarah.
Hallo.
Sarah ist Managing Editor für den Raum Dach, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz und auch für Benelux. Und dazu gibt es gleich mehr. Sarah, du bist Journalistin und Autorin, hast auch ein klassisches journalistisches Studium gemacht, beziehungsweise dann auch die Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und bist danach hast zuerst einige Jahre als freie Journalistin gearbeitet, auch bei vielen großen, renommierten Tageszeitungen, wie zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung. Du warst beim Spiegel, bei der Zeit, aber auch bei Brand 1, bei Horizont. Auch für den Radiobereich hast du gearbeitet, also bei Deutschland Radio Kultur, auch beim Fernsehen. Also du hast eigentlich einmal die komplette Palette schon durch und ist da so ein Allround-Talent anscheinend. War dieser Weg für dich von vornherein vorgezeichnet, also dass du sagst, okay, du studierst Journalismus ganz straight, sammelst erstmal Praxiserfahrung, möchtest im besten Fall auch erstmal als freie Journalistin arbeiten, damit du sozusagen möglichst viel mitnehmen kannst, oder war das mehr oder weniger Zufall? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Das, so wie du das jetzt erzählst, klingt das so, als ob da voll ein Masterplan dahinter steckte, und das Gegenteil ist der Fall. Als ich angefangen habe, oder als ich Abi gemacht habe, war ich so ein bisschen, ich mag Sprache, ich will was mit Sprache machen, fand aber so einen Job wie Journalistin, das hat sich gar nicht so angefühlt, als ob das eine Option für mich wäre. So, ich komme nicht aus dem krassen Akademikerhaushalt und das war für mich sowas so, das ist nicht so richtig greifbar. Und habe dann angefangen, Publizistik und Buchwissenschaft zu studieren, so ein bisschen, weil ich fand es interessant und wusste aber auch nicht so genau, was man da jetzt danach damit macht. Ist ja nicht so der Studiengang, wo so der klare Weg vorgegeben ist. Und habe dann einfach sehr viele Praktika gemacht, um rauszufinden, was will ich eigentlich machen und was liegt mir. Und dann kam sehr schnell dieses, Journalismus, das passt irgendwie. Habe mich dann auch relativ schnell auf das Thema Wirtschaftsjournalismus eingeschossen. Bei Horizont habe ich volontiert und habe da schon irgendwie so über die Werbewirtschaft und Online-Medien sehr viel geschrieben. Und bin dann einfach immer in diesem Wirtschaftsbereich geblieben, weil Wirtschaft ist super spannend. Oft denken Leute ja, es wäre so ein trockenes Thema, aber eigentlich ist ja alles um uns herum Wirtschaft irgendwie, ne? Die Räume, in denen wir sitzen, sind mit lauter Sachen von Unternehmen ausgestattet. Das ist ja alles Wirtschaft. Wir, die Arbeiten, sind Teil der Wirtschaft. Die Arbeitswelt ist Teil der Wirtschaft. Das fand ich wahnsinnig spannend und auch, dass sich da ganz viele Optionen irgendwie ergeben. Thematisch. Und das mit den Optionen war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund für den freien Journalismus. Ich wusste einfach noch nicht so genau und wollte einfach mal ausprobieren. Dann auch rausfinden, welche Medien liegen mir, welche Themen liegen mir, welche Formate liegen mir. Und habe mich dann so ein bisschen ausprobiert. Und das war tatsächlich dann der Plan. Ausprobieren und rausfinden, was ich will und in welche Richtung es gehen soll.
Trotzdem hast du ja dann nach einigen Jahren des Ausprobierens Festanstellung angenommen. Du bist seit 2016 bei LinkedIn, hast dort in unterschiedlichen Positionen gearbeitet, aber natürlich immer im redaktionellen Bereich. Bist du jetzt das Team, wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, für Deutschland und für Benelux leitest, also sozusagen den ganzen redaktionellen Bereich für diese Länder leitest, da auch ein größeres Redaktionsteam hast. Wie kam es dazu? War das auch wieder Zufall oder war es der Wunsch nach einer Festanstellung oder wo du auch sagst, okay, das ist nochmal was anderes, weil es ja zwar natürlich eine redaktionelle Arbeit ist und die Abläufe mit Sicherheit ganz ähnlich sind wie bei einem klassischen Medium, aber trotzdem ist LinkedIn ja einfach ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt jetzt nicht die Verbreitung von Artikeln ist, sondern die haben einfach noch ganz viel anderes. Wie kam es dazu?
Das war tatsächlich auch Zufall. Das klingt irgendwie so, als ob ich gar nichts in meinem Leben planen würde. Tatsächlich wurde ich von meiner dann Chefin danach angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte. Das würde so aussehen, als ob mein Profil darauf gut passen würde. Und habe dann ganz klassisch so den Bewerbungsprozess durchlaufen mit einigen Leuten, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite, gesprochen. Und für mich wurde es wirklich spannend an dem Punkt, als ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich Journalismus und eigentlich auch Wirtschaftsjournalismus, ganz klassisch. Und das in Kombination mit der Chance, was Neues aufzubauen. Zu dem Zeitpunkt gab es dieses Redaktionsteam in anderen Ländern zwar schon, also in den USA. Unser Chefredakteur Dan Roth hat 2011 schon angefangen. Also es war bei LinkedIn gar nicht neu, aber in Deutschland dann doch noch relativ neu. Und diese Chance, einfach was Neues mit aufzubauen und das auch so ein bisschen mit zu prägen und mit zu gestalten, dachte ich mir so, okay, solche Chancen kommen nicht so oft. Und ich dachte mir auch so ein bisschen, zurückgehen kann ich ja immer, ne? Also zurück gerade in die Freiberuflichkeit, das kann ich immer machen. Die Expertise, die ich habe, die geht nicht weg. Und das ist einfach so eine Chance, nochmal was Neues auszuprobieren, was Neues zu erleben. Warum nicht?
Musstest du dann die Art und Weise, wie du arbeitest, stark umstellen? Ich kann mir das schwer vorstellen. Freier Journalist arbeitet wahrscheinlich ein bisschen anders als jemand, der fest in der Redaktion angestellt ist. Oder hast du sogar Dinge mitnehmen können, die andere vielleicht nicht hatten, die immer nur fest angestellt waren?
Also ich glaube schon, dass es auch einen Vorteil hatte. Was man auch nicht vergessen darf, das liest man in meinem Lebenslauf nicht, aber ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt bei der Süddeutschen Zeitung oder bei süddeutsche.de, für die habe ich 3 Tage die Woche gearbeitet. Sprich, ich war auch da stärker als so eine ganz klassische Freie in die Redaktionsabläufe mit eingebunden, was, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied macht. Generell ist es aber tatsächlich so, dass die Umstellung wahrscheinlich weniger groß war vom Tagesablauf, als man vielleicht denken würde. Wir sind zwar weltweit ein größeres Team in der Redaktion, aber lokal sind wir relativ wenig Leute. Und damals waren wir zu zweit in Deutschland und hatten natürlich deswegen auch sehr viel Freiheit und viel Möglichkeiten, wirklich neue Sachen auszuprobieren, zu überlegen, welche Themen sind spannend, welche Leute sind spannend, welche Geschichten sind spannend und das dann auch relativ selbstständig auszuwählen und zu gestalten. Und das war tatsächlich auch eine Sache, über die wir schon in den Bewerbungsgesprächen viel gesprochen haben und die ich jetzt auch immer, wenn ich Leute einstelle oder in meinem Team spreche, über die wir ganz oft reden, dass das ist keine Firma, wo du an die Hand genommen wirst und dir gesagt wird, so, und das sind die 5 Sachen, die du heute bitte abarbeitest, sondern das heißt ganz viel auch wirklich, was glaubst du sind die wichtigen Dinge, was glaubst du sind die interessanten Sachen, die jetzt erzählt werden müssen, okay, renn mal los so und probier einfach Sachen aus. Und deswegen war die Umstellung, was das angeht, gar nicht so groß. Ich glaube, die Umstellung war dann eher in einem viel internationaleren Team zu arbeiten. Nicht dieses, man kommt in einen Newsroom und ist umgeben von irgendwie Dutzenden anderen Journalistinnen und Journalisten, sondern dass das Team halt viel dezentraler über die ganze Welt verteilt war. Also ich glaube tatsächlich, dass das die größere Umstellung war als die tägliche Arbeit im klassischen Sinne.
Deine tägliche Arbeit ist ja zumindest, als du gestartet bist, ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt auch noch ändert, großen Teil oder der größte Teil ist eher die schriftliche Kommunikation, also das Verfassen von Texten. Du hast aber, als du noch freie Journalistin warst, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, auch für das Deutschlandradio gearbeitet und auch für einen Fernsehsender. Ist das so ein bisschen vielleicht noch deine persönliche Leidenschaft, weil du 2015 einen eigenen Podcast-Newsletter gegründet hast oder damit gestartet bist und das ja dann doch eher in die Audioschiene geht? Also ist das irgendwie ein Fable, was du dir so ein bisschen als Hobby beibehalten wolltest? Oder was sind die Hintergründe für das Thema Podcast, was damals ja auch noch nicht so en vogue war, wie es jetzt so in den letzten 2-3 Jahren ist?
Nee, damals war ein Podcast echt noch so ein komplette kleine Nischenthema und ich habe einfach damals auch schon, wie heute auch, sehr viele Podcasts gehört und haben mich Freunde gefragt, so hey, kannst du irgendwas empfehlen? Und habe ich halt immer wieder so 1-zu-1 Empfehlungen weitergegeben und dachte mir irgendwann so, fast schon so eine Produktdenke aus einem Technologiekonzern, das skaliert ja nicht. Und dachte mir, okay, das dann einfach regelmäßig aufzuschreiben und an die paar Freunde zu schicken, ist vielleicht praktischer. Und dann ging das aber tatsächlich sehr schnell, dass das gar nicht mehr nur irgendwie mein Freundeskreis war und auch gar nicht mehr nur Leute in Deutschland waren, die den gelesen haben, sondern dass der relativ schnell auch international wirklich viele Leserinnen und Leser angezogen hat, was für mich auch etwas überraschend kam, aber weiterhin total schön ist, weil es einfach nochmal so ein bisschen eine andere Richtung geht. Und tatsächlich glaube ich insgesamt, mir ist das Medium gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, Geschichten zu erzählen, ich schreibe jetzt auch nicht mehr den ganzen Tag Texte oder mache Inhalte. Das ist ja nur noch ein kleiner Teil meines Jobs, aber da einfach zu gucken, okay, was sind die richtigen Formate, um einzelne Informationen rüberzubringen. Und Fun Fact, ich hatte tatsächlich auch bei LinkedIn eine Zeit lang einen Podcast. Wir haben 2 Staffeln von einem Podcast gemacht. Das waren damals so Interviews mit Menschen aus der Startup-Szene, so die Verena Pausters und Frank Thelens dieser Welt. Und Und jetzt experimentieren wir zum Beispiel auch mit Video, mit Live-Video. Also ich glaube wirklich so die Möglichkeit, in verschiedene Formate immer mal wieder reinzuspringen und auch zu schauen, was eignet sich denn für welche Inhalte. Dass das so eine Sache ist, die mir schon immer Spaß gemacht hat, seit ich auf der DJS, auf der Journalistenschule, gelernt habe, mit allen Formaten umzugehen. Audio, Video, Schreiben. Und so eine Sache, die ich auch immer noch, über die ich viel nachdenke, sowas. Was ist denn das richtige Format für welche Art von Informationen? Und wie erreicht man damit wen genau?
Wie testet ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt das neue Videoformat, das du angesprochen hast, einführt, wie testet ihr das aus? Habt ihr da verschiedene Stufen, in denen ihr das ausprobiert in verschiedenen Ländern? Oder wie führt ihr sowas Neues ein bei LinkedIn?
Also tatsächlich ist das die Aufgabe unseres Produktteams. Da sind wir jetzt gar nicht so als Team, als Redaktionsteam so eng mit verbunden. Bei Live-Video ist es tatsächlich so, dass das weiterhin in der Beta-Phase ist. Also man kann sich bewerben oder auch eingeladen werden, aber es ist wirklich nur aktuell für eine sehr kleine Zahl von Menschen und Unternehmen zugänglich. Wir haben natürlich das Glück, dass wir als Redaktion Zugang dazu haben. Und für uns ist es wirklich so, dass wir damit einfach ausprobieren und dann natürlich auch Feedback geben können an die Produktteams, was tatsächlich sehr spannend ist. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein Interview mit Jens Spahn live gehabt, wo wir wirklich davor auch die Mitglieder gefragt haben, hey, welche Fragen habt ihr? Was wüsstet ihr gerne von unserem Gesundheitsminister, wenn es darum geht, wie kommen wir wieder aus dieser Corona-Krise hinaus? Und haben uns da auch ganz speziell Mitglieder gemeint, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also wirklich, die auch diese berufliche Expertise haben und natürlich auch ganz anders nochmal quasi an vorderster Front mitkriegen, wie dieses Virus auch das Arbeitsleben von ihnen selbst und den Menschen in ihrem Umfeld mit beeinflusst. Und in den USA haben wir als Beispiel mit dem Start der Pandemie auch ganz schnell eine eigene Live-Sendung eingeführt, wo wirklich Menschen aus der Wirtschaft zu Wort kommen und wo es wirklich auch im Verlauf so der letzten Monate um verschiedene Themen ging. Am Anfang so ein bisschen, wie bleibt man jetzt, wie kriegt man das jetzt hin, wenn man von zu Hause arbeitet? Dann aber jetzt natürlich auch, wie erholt sich die Wirtschaft wieder? Was sind da die Themen? Und was müssen wir jetzt auch irgendwie machen? Was können wir mitnehmen aus der Zeit? Was müssen wir machen, um auch in Zukunft gut dazustehen? Als Wirtschaft, als einzelne Arbeitnehmerinnen. Also das ist was, wo wir dann auch sehr schnell mal einfach was ausprobieren und schauen, was funktioniert und wie können wir diese Produkte für uns nutzen.
Ich habe noch eine kleine Nachfrage zu diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Schneidet ihr das dann länderspezifisch zu? Also merkt ihr, dass in den USA zum Beispiel andere Formate funktionieren, die in Deutschland zum Beispiel nicht funktionieren? Zum Beispiel Live-Video. Ist das in Deutschland so angekommen wie in den USA? Oder sind die Menschen haben eine andere Akzeptanz, was solche neuen Formate angeht? Merkt ihr da Unterschiede?
Also ich glaube, generell gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Beim Thema Live-Video tatsächlich, die ersten paar Tests, die wir als Team gemacht haben und auch, was wir so zurückgespielt bekommen von Mitgliedern, die Funktion nutzen können, das ist ziemlich positiv, dass die auch wirklich sagen, hey, wir kriegen wirklich gute Interaktion mit den Mitgliedern. Das haben wir auch gesehen. Wir haben echt sehr viele Kommentare bekommen. Wir hatten ein anderes Beispiel, wo wir ein Live-Video gemacht haben. Mein Kollege Ben, der hat eine Newsletter für Studierende und Berufseinsteigerinnen. Und da haben wir so ein bisschen, wie steigt man jetzt eigentlich in so einer Krisensituation in den Job ein? Und da war die Resonanz total super. Wir haben da wirklich sehr viele Leute auch aus dieser jungen Zielgruppe gehabt, die Fragen gestellt haben und auch informiert werden wollten. Da war die Expertin Martina Kicks, die Chefredakteurin von Zeit Campus. Und ich glaube, die Frage ist dann eher, welches Publikum sprechen wir an, mit welchen Themen und nicht, funktioniert ein Format ganz, also funktioniert zwingend ein Format hier und hier nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu einfach. Aber natürlich schauen wir auch so ein bisschen drauf, welche Formate passen auch zu welchem Publikum. Also wenn es darum geht, und wie gesagt, es ist nicht unser Team, aber zum Beispiel, es gibt auch ein Format, das gerade getestet wird, Stories, also wie man es auch von anderen Plattformen kennt, so kurze Video- oder Post- oder Fotobeiträge, die dann nach einer Zeit wieder verschwinden. Und das wurde zum Beispiel nicht zuerst in den USA getestet, wie man es vielleicht denken würde, sondern in Brasilien, weil das einfach eine Zielgruppe ist, die sehr affin gegenüber solchen Formaten ist und ist dann als nächstes in die Niederlande gekommen. Und da auch so ein bisschen zu gucken, okay, für welches Publikum ist das vielleicht spannend und wo probiert man das aus? Das sind natürlich auch Themen, über die sich dann aber tatsächlich unsere Produktteams nochmal mehr Gedanken machen als wir. Wir versuchen wirklich rauszufinden, was macht denn für unser Publikum vor Ort Sinn? Was sind die großen Branchen? Was sind die großen Zielgruppen? Und wie können wir da wirklich die Mitglieder mit den Informationen auch erreichen, die für sie interessant und auch wichtig sind?
Man merkt schon, dass ihr immer über den Tellerrand guckt und dass ihr einfach riesiges internationales Unternehmen mittlerweile seid, was den Vorteil hat, dass ihr immer so ein bisschen gucken könnt, okay, was läuft in den anderen Ländern und kann ich das in irgendeiner Form übernehmen oder adaptieren und für meine Region anpassen. Wie läuft es jetzt konkret bei dir in deinem Redaktionsteam ab? Also wie viele Personen seid ihr? Wie organisiert ihr euch? Und wie arbeitet ihr auch international vielleicht mit anderen Redaktionsteams zusammen?
Genau, also bei uns ist es so, normalerweise, wenn man Kolleginnen im Ausland hat, sind es ja in klassischen Medien so die Corries, die Korrespondenten, die dann irgendwie in anderen Ländern sitzen, aber alle auf den, in unserem Fall, deutschen Markt zuliefern sozusagen und Geschichten aus anderen Ländern mitbringen. Wir haben kein so ein Korrespondentensystem, sondern wir haben wirklich so die Idee von der lokalen Expertise. Also das Team in Deutschland besteht aus deutschen Journalistinnen und Journalisten, die Lokalexpertise haben. Und in Frankreich sind die Kollegen dort vor Ort, die Lokalexpertise haben. Genauso wie in Japan und in Brasilien. Trotzdem lernen wir natürlich voneinander. Und ich glaube, dass die Corona-Krise ein sehr gutes Beispiel ist. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kollegen aus China gesprochen habe. Ich glaube, im Januar. Und er erzählte mir so, Januar, Februar, er erzählte mir so, hey, ich bin jetzt irgendwie so die ganze Zeit daheim. Und ich so, boah, krass, wie ist das denn so? Das ist ja total komisch. Und er so, genieß es, draußen zu sein, einfach so spazieren zu gehen und im Büro zu sein. Ich so, ha, das muss echt seltsam sein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ach, aber ist ja weit weg, so total naiv. Und ein paar Wochen, Monate später waren wir total froh, dass wir auch von der Expertise von dem Team in Asien profitieren konnten, als wir auf einmal in einer ganz ähnlichen Situation waren und die dann fragen konnten, hey, was waren denn die Themen, die ihr da so gemacht habt? Was haben eure Mitglieder gebraucht? Also klar, dass es jetzt so um wirklich offizielle Informationen geht und vertrauenswürdige Quellen, das war uns allen sehr schnell klar, aber auch dann so, das, was man klassisch als Service-Journalismus beschreibt. Was für Hilfestellungen brauchen die Leute? Was für Fragen haben die gerade? Und wie können wir da auch irgendwie helfen und unterstützen? Und diese Expertise dann schon in einem anderen Land zu haben, war für uns total wertvoll. So viel zur internationalen Zusammenarbeit. Bei uns im Team, also es sind 3 Personen, die normalerweise in Amsterdam im Büro sitzen und wir sind nochmal zu dritt in München nicht eingerechnet und haben einen Kollegen in Berlin. Also sind zu viert für den deutschsprachigen Markt und zu dritt in den Niederlanden. Und unsere tägliche Arbeit, und wenn ich von unsere spreche, meine ich eigentlich am wenigsten mich, weil mein Kalender immer noch mal ein bisschen anders aussieht als der von allen anderen, besteht aus so ein paar konkreten Aufgaben. Wir haben jeden Morgen den Nachrichtenüberblick. Das ist wirklich so ein kurzer Überblick über die wichtigsten Nachrichtenthemen des Tages, den wir veröffentlichen, wo natürlich dann auch eine Frühschicht morgens nochmal guckt, welche Nachrichten sind passiert. Ganz, ganz klassisch, wie in anderen Redaktionen auch. Und die Spätschicht sich quasi um die Themen des Nachmittags kümmert. Wir haben so ein Diskussionsformat, das heißt aktuell und diskutiert, wo wir wirklich Mitglieder Diskussionen zu Nachrichtenthemen, aber auch zu anderen Themen kuratieren. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, wer gerade woran arbeitet. Ben arbeitet dann vielleicht an Einstellungssache, seinem Newsletter. Jakob bereitet vielleicht gerade ein Interview mit Jens Spahn vor. Matthias beschäftigt sich vielleicht gerade stärker mit der Produktentwicklung. Also wir haben da echt auch so ein bisschen im Team verschiedene Schwerpunktthemen. Und wer quasi gerade nicht in der Nachrichtenschicht ist, arbeitet dann an anderen Projekten. Und natürlich haben wir auch Sachen, an denen wir als Team arbeiten. Zum Beispiel, wir veröffentlichen regelmäßig Listen, zum Beispiel der Top-Arbeitgeber, also die Top-Companies oder der Top-Startups. Und an denen arbeiten wir natürlich als Team auch sehr übergreifend. Und das sind dann auch oft globale Produkte quasi mit lokalem Fokus. Also wir dann in Deutschland schauen, wer sind diese Unternehmen? Und die Kollegen in Frankreich schauen für Frankreich und so weiter. Und in meinem Terminkalender kommen natürlich noch so die Team-Meetings und die Meetings mit den Einzelpersonen in meinem Team jede Woche dazu und noch ein bisschen mehr so Strategie und Projektarbeit. Also ich bin ein bisschen weniger an der täglichen Nachrichtenberichterstattung beteiligt als die meisten anderen.
Die klassischen Manageraufgaben kommen bei dir dann dazu. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei und wenn man sich die Nutzerzahlen beziehungsweise das Wachstum im deutschsprachigen Raum von LinkedIn anguckt, dann ist es in den Jahren, in denen du da bist, auch nochmal ein ganzes Stück nach oben gegangen. Ich glaube, 2016 waren es so 8-9 Millionen. Jetzt liegt der Pi mal Daumen bei 14. Ich glaube, das war so ungefähr der Wert vom Jahresanfang. Kannst du so ein bisschen berichten, was so die größten Veränderungen vielleicht in dieser Zeit waren, in der du da bist, bis Anfang des Jahres? Und dann wäre mein zweiter Teil der Frage, was sich konkret seit Corona verändert hat, weil ich glaube, ihr geht damit jetzt noch stärker in der Nische rein, was die Menschen einfach in den letzten Monaten vermisst haben, gerade in unserer Kommunikationsbranche, wo dieses Networking nicht mehr stattfinden kann, wo viel mehr digital sein muss.
Also wir sind mittlerweile tatsächlich im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei 15 Millionen oder mehr als 15 Millionen Mitgliedern. Und klar, allein das Mitgliederwachstum haben wir gesehen, dass das einfach stetig weiter nach oben ging. Auch bei sowohl bei uns im Redaktionsteam als auch im Münchner Büro, also Münchner Büro, als wir noch im Büro waren, oder im Münchner Team jetzt, wo wir zu Hause sind. Ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir in München so, weiß ich nicht, 40, 45 Leute. Ich weiß die offiziellen Zahlen jetzt gar nicht, aber ich glaube, wir haben die 100... vielleicht sogar 110, 120 mittlerweile geknackt und das Büro in Berlin aufgemacht. Also auch wirklich bei den Mitarbeiterinnen sieht man da, dass das Team enorm gewachsen ist, was natürlich auch total schön ist, das mit anzusehen. Und auch bei uns im Redaktionsteam, also als ich angefangen habe in Deutschland, waren wir zu zweit, jetzt sind wir zu viert. Und wir sind in so vielen anderen Ländern jetzt auch gekommen. Ich glaube, allein im letzten Jahr sind irgendwie neu dazugekommen Italien, Spanien, Singapur, Niederlande, Dubai und die Golfregion. Und wahrscheinlich vergesse ich sogar jetzt noch jemanden. Also unser Team ist auch wirklich international sehr stark gewachsen, unser Redaktionsteam, was sehr spannend ist und natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auch bietet. Das ist so quasi, wenn man auf die Köpfe schaut, was sich verändert hat. Tatsächlich sind jetzt ziemlich genau 4 Jahre, die ich dabei bin, am Anfang auf LinkedIn. Wir haben noch ganz viele Artikel geschrieben, wir hatten noch keinen täglichen Nachrichtenüberblick. Mittlerweile gibt es ganz viele neue Formate, also einfach kurze Beiträge und Posts sind viel wichtiger geworden. Wir haben Videos, wir haben Live-Video, wir testen Stories in den ersten Märkten, wir haben Newsletter. Also da hat sich einfach das Produkt sehr, sehr stark verändert. Allein, und wir verändern es auch immer weiter. Also früher war der Nachrichtenüberblick ein Artikel, wo man so die einzelnen Themen so kurz als Überblick hatte. Heute ist es eine Sammlung von Diskussionen. Das haben wir letztes Jahr im Herbst verändert. Und das wird bestimmt auch nicht die letzte Variante dieses Produkts sein. Und da schauen wir halt auch immer wieder, was passt in die Zeit, was macht Sinn, was wollen unsere Mitglieder. Und ja, dann seit März ungefähr, wo ganz viele Leute und wir auch dann auf einmal ins Homeoffice gewandert sind und auch irgendwie gemerkt haben, okay, die Kinder gehen vielleicht nicht mehr in die Kita, nicht mehr in die Schule. Man hat jetzt parallel, arbeitet man von zu Hause und kümmert sich um die Familie, arbeitet auch anders, arbeitet vielleicht weniger in ganz vielen Fällen, also bei uns Gott sei Dank nicht, aber das Thema Kurzarbeit ist ja auch bei ganz vielen Menschen ein Thema gewesen, bei ganz vielen Unternehmen, die nicht sicher wussten, wie geht's weiter. Und da haben wir als Team auch ganz stark versucht, Orientierung zu bieten, auch zu gucken, was wollen unsere Mitglieder jetzt, was brauchen die jetzt, und auch so eine Plattform für Kommunikation zu bieten, also wo man sich auch einfach austauschen kann, wo man mal sagen kann, hey, so geht's mir gerade. Und dass die Leute auch irgendwie wollten, haben wir auch an Zahlen gesehen. Also im März haben wir im Vergleich zum Vorjahr gesehen, dass Unterhaltungen auf LinkedIn zwischen Leuten, die miteinander vernetzen, also zwischen Kontakten, um 55% gewachsen sind. Also Leute wollten sich auch wirklich austauschen mit ihrem Netzwerk und haben um Tipps gebeten, um Ratschläge, so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Und das war für uns auch total wichtig. Wir haben gesehen, dass das Live-Video gewachsen ist, dass zum Beispiel die WHO auf LinkedIn auch kommuniziert hat und wirklich die Leute informiert hat, was passiert gerade. Und ich glaube, dass wir es auch alle so ein bisschen aus unserem eigenen Leben, wir sitzen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, alle gerade zu Hause in unseren Homeoffice-Räumen. Man will ja trotzdem irgendwie das Gefühl haben, dass Menschen um einen rum sind, vielleicht nicht nur die eigene Familie oder Mitbewohnerinnen, sondern auch so Arbeitskolleginnen, Geschäftsfreunde und Partnerinnen und die Menschen, mit denen man sich sonst im beruflichen Kontext auch austauscht. Und da können wir, glaube ich, auch alle froh sein, dass wir digitale Möglichkeiten hatten und jetzt nicht irgendwie anfangen mussten, Briefe zu schreiben oder zu telefonieren, ich erinnere mich noch früher, zu irgendwie hohen Kosten, sondern dass wir eben digital kommunizieren konnten und dadurch auch mit unseren Kontakten in Kontakt bleiben konnten.
Habt ihr auch gemerkt, dass sich die Uhrzeiten verändern, an denen die Leute mehr eure Artikel lesen? Also ich kann mir vorstellen, klassisch war so ein Peak früher auf dem Arbeitsweg hin, vielleicht in der Mittagspause und wenn man zurückfährt, weil die Leute dann einfach über ihre mobilen Devices, wenn sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, dann lesen. Und dass jetzt, seitdem viele im Homeoffice sind, sich die Uhrzeiten so ein bisschen verändert haben. Konntet ihr sowas auch erkennen?
Ich weiß gar nicht, also zu Uhrzeiten kann ich dir jetzt gar nicht so viel sagen, aber generell haben wir gesehen, dass einfach das Bedürfnis, sich wirklich auch auf LinkedIn zu informieren und zu lesen, dass das natürlich stark gestiegen ist. Auch dass ganz viele Leute natürlich nach so Schlagwörtern wie Covid-19 und Coronavirus gesucht haben, also wirklich auch explizit nach diesen Informationen gesucht haben. Und auch viel mehr Beiträge und Artikel veröffentlicht haben. Also dass wirklich dieser Austausch und auch der Wunsch, sich seinem Netzwerk mitzuteilen, dass der durchaus angestiegen ist.
Glaubst du, dass das diese digitale Vernetzung, wenn das persönliche Networking gerade so ein bisschen wegfällt, dass das langfristig ein bisschen stärker stattfinden wird? Dass wir vielleicht so eine tatsächliche Verschiebung sehen werden von, also früher geht man auf Messen, man trifft sich auch auf Kongressen, das ist natürlich eine andere Art und Weise, sich zu unterhalten, sich zu treffen. Und jetzt zum ersten Mal merkt man, dass es vielleicht auch ein Stück weit digital geht. Glaubst du, dass sich das halten wird oder dass es irgendwann wieder so ein bisschen abflacht und die Kurve ein bisschen nach unten geht? Ich weiß, das ist schwer zu sagen. Was ist so dein Gefühl vielleicht?
Also ich glaube generell, klar, Leute haben sich früher sozusagen in der Vor-Corona-Welt natürlich häufiger persönlich und so im echten Leben getroffen. Aber auch da war es ja schon so, dass nicht alle Kommunikation und nicht alles an Netzwerken nur noch persönlich stattgefunden hat, sondern dass das Digitale, das ist ja auch einfach Teil unseres Lebens. Also ich persönlich unterscheide auch ganz oft gar nicht mehr so sehr, oh, habe ich jetzt jemandem eine Nachricht irgendwie auf LinkedIn geschrieben oder eine SMS oder, ne? Also das sind ja auch Sachen, die irgendwie so ein bisschen zusammenwachsen. Generell glaube ich schon, dass es sich so ein bisschen verschiebt und ich glaube auch, dass wir einfach so auch positive Sachen daraus mitnehmen werden. Also ganz, ganz klassisches Beispiel, wenn ich auf eine Konferenz gehe, treffe ich natürlich ganz viele Leute, die ich kenne, aber lerne eigentlich ganz oft nicht so viele neue Leute kennen. Ich war jetzt in Meetings oder auch in größeren oder in Weiterbildungskursen in Zoom-Meetings und auf einmal gab es da Breakout-Räume und ich bin bei uns intern mit Leuten irgendwie in Kontakt gekommen, von denen ich wusste nicht, dass es die gibt. Ich kannte die nicht. Ich wäre wahrscheinlich normal, selbst wenn man sich irgendwo getroffen hätte als Team oder so, es wären Leute, mit denen ich nie in Kontakt gekommen wäre, weil sie eben in anderen Teams arbeiten, in anderen Städten. Und auf einmal gab es da irgendwie einen Austausch mit Menschen, die normalerweise gar nicht in meinem Netzwerk gewesen wären. Ich glaube, dass man da auch so ein bisschen sein eigenes Netzwerk erweitern kann, dass es auch eine Chance ist. Auch wenn man drüber nachdenkt, es gibt den sogenannten Network Gap, also dass sich irgendwie, man hat so seine Blasen, aus denen man noch schwerer rauskommt, was natürlich auch für Leute, die nicht in diesen Blasen sind, schwieriger macht, da reinzukommen, beruflich weiterzukommen, vielleicht auch ins Berufsleben einzusteigen. Und ich glaube, dass das jetzt eine super gute Chance ist, da auch so ein bisschen Gleichheit herzustellen, weil eben alle irgendwie zu Hause sitzen. Und ich finde auch, wenn man in Meetings sitzt, wenn auf einmal man jetzt nicht eine Gruppe hat, die so cool an einem Tisch sitzt, weil alle im selben Büro sind und die anderen sind vielleicht so vereinzelter, sondern wenn alle irgendwie gleich großes Fenster in der Videokonferenz haben, ich glaube, das verändert auch so ein bisschen was, dass vielleicht auch manche Hierarchien ein bisschen flacher werden und dass das auch Chancen bietet. Also ich glaube schon, dass wir uns alle natürlich freuen, wenn wir Leute wieder im realen Leben sehen werden. Aber auch die Frage, wie viel reist man? Muss man wirklich für alle Termine von A nach B Zug fahren, Auto fahren, fliegen, wie auch immer man sich fortbewegt? Oder kann man manche Dinge auch digital abhalten? Und es hat trotzdem einen Wert und man geht trotzdem mit einem positiven Gefühl raus. Ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was verschiebt, auch weil wir jetzt sehen, dass es geht. Klar, nicht für alles und immer, aber ich glaube, wir merken alle, gerade, dass es noch ein bisschen mehr und einfacher geht, als man sich in manchen Fällen es vielleicht vorgestellt hätte.
Du hattest am Anfang gesagt, dass eigentlich so ein bisschen dein Hauptthema, was zumindest deine freie journalistische Arbeit in den ersten Jahren verbunden hat, ist so dieses Wirtschaftsthema, dass du irgendwie gemerkt hast, so das liegt dir und viel über Wirtschaft und digitale Themen gesprochen hast. Du bist aber relativ oft auch auf Podien oder wirst als Speaker angefragt und sprichst dort, aber nicht nur als Person, die über LinkedIn spricht, sondern so deine Lieblingsthemen sind dort auch über Inklusion und Diversity zu sprechen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen die Parallele, die du auch gerade erläutert hast, dass man vielleicht aktuell merkt, dass man ja auch mal aus seiner Bubble raus muss und dass vielleicht jetzt auch die Chance ist, dass sich alles ein bisschen stärker mischt. Und gerade im Business-Kontext ist das ja sowieso eigentlich das A und O und das Geforderte, was leider noch viel zu wenig der Fall ist, weil so eine schöne Studie irgendwie Thomasse und Michaels stellen nur Thomasse und Michaels ein. Und genau das soll es eigentlich nicht sein. Und LinkedIn als berufliches Netzwerk, wo ja auch viel im Hinblick auf ja neue Jobsuche stattfindet, wo Headhunter einfach sehr aktiv sind, wo man sich selber auch positionieren kann. Das bietet da ja eine ganz andere Möglichkeit. Also ist das für dich jetzt so eigentlich der perfekte Moment, wo das Thema dir eh am Herzen lag, dass du jetzt persönlich auch siehst, Da bewegt sich im digitalen Bereich auch schon ein bisschen was in die richtige Richtung?
Ja, also ich glaube generell, dass die ganze Coronavirus-Pandemie hat ja auch so viele Schwächen aufgezeigt. Also die Frage nach Care-Arbeit und wer sind die Personen, die Care-Arbeit, also sich um Kinder zu kümmern oder ältere Angehörige zu pflegen, wer sind diese Leute? Das sind ganz oft Frauen. Zum Teil, also sieht man das ja vielleicht auch in irgendwelchen Videocalls, wer hat jetzt die Kinder hinten rumrennen, ne? Und das ist natürlich eine Sache, die haben wir jetzt ganz stark gesehen, was man auch nicht vergessen darf, das Black Lives Matter Movement, das gerade auch in den USA wieder nochmal so hochgekocht ist, eben auch wegen der Ungerechtigkeit, dass gerade Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die in Supermärkten arbeiten, eben überdurchschnittlich häufig People of Color sind und dadurch jetzt auch nochmal häufiger vom Coronavirus betroffen sind und stärker betroffen sind, was sich auch in Deutschland wieder gespiegelt hat. Also wir haben, glaube ich, gerade auch an ganz vielen Stellen gesehen, dass unsere Welt nicht alle Leute gleich behandelt, dass Leute mit Vorerkrankungen gerade nochmal ganz anders betroffen sind und auch nochmal ganz anders aufpassen müssen, dass ältere Menschen ganz anders aufpassen müssen. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir sowieso sprechen sollten und das sehr, sehr wichtig ist, auch einfach wirtschaftlich gesehen, weil wir wissen, dass gemischte Teams sind erfolgreicher, die machen mehr Geld, Familienunternehmen können auch von Frauen geführt werden, auch Frauen können Unternehmen gründen, auch wenn sie es deutlich seltener tun. Das sind einfach Themen, die, glaube ich, gerade auch so sehr wichtig sind, ein sehr, sehr wichtiger Diskurs stattfindet, noch stattfinden muss. Und ich glaube aber, dass sich da was ändern muss und sollte. Also das gerade natürlich das Netzwerk ist total wichtig, weil Netzwerke verhelfen auch bei Jobs. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die schon mal einen Job gekriegt haben, weil sie jemanden wo kannten. Ich gehöre auch dazu, kann ich auch sagen. Bei der Süddeutschen Zeitung habe ich auch angefangen, weil ich persönlich gefragt wurde, weil ich jemanden kannte. Sowas passiert ständig. Und wenn natürlich die Netzwerke alle sehr homogen aussehen, dann hat man am Ende nur die Thomas, Michaels, Christians, die dann auf solchen, auch auf hohen Posten sitzen. Und das ist einfach, das spiegelt nicht die Realität unserer Gesellschaft wider. Die Frage ist halt so ein bisschen, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, da muss halt jedes Unternehmen auch so ein bisschen ansetzen. Ich habe mich schon im Studium, fand ich es ein Unding, dass es unbezahlte Praktika zuhauf gibt. Ich finde, das ist ein wahnsinnig großes Problem, weil es eine Einstiegshürde für ganz viele Menschen, die sich das eben nicht leisten können, bietet. Ich gehörte auch dazu, deswegen fand ich das auch so doof damals, weil ich es einfach ungerecht fand. Ich musste arbeiten gehen, ich konnte mir das nicht leisten, einfach mal ein paar Monate so das zu machen. Dass wenn man einstellt, dass man nicht nur schaut, wer war irgendwie auf einer coolen Elite-Uni, dass man nicht nur schaut, wer hat eben all diese Erfahrungen schon gemacht, sondern vielleicht auch, wer hat das Potenzial und irgendwie Lust, sich in Themen reinzuarbeiten und wer ist bereit, auch schnell neue Sachen dazu zu lernen. Darüber zu sprechen, sollte man Bewerbungsunterlagen in der ersten Runde anonymisieren. Wie kann man das eigene Netzwerk auch erweitern, wenn man einstellt? Kann man mit Organisationen zusammenarbeiten, die sich für mehr Diversität einsetzen? Und vielleicht haben die tolle Kandidatinnen und Kandidaten, auf die man normal nie gekommen wäre. Und ich glaube, da an verschiedenen Punkten anzusetzen und auch, dass wir drüber nachdenken, ganz, ganz banal, wer sind die Leute, denen ich auf Social Media folge? Wessen Bücher lese ich? Die Artikel von welchen Leuten in welchen Medien lese ich? So diese ganz, ganz kleinen Dinge, die wir auch alle in der Hand haben. Welche Filme schaue ich mir an? Welche Serien schaue ich auf Netflix? Keine Ahnung. Das da, um aus der eigenen Blase so ein bisschen auszubrechen. Das ist jetzt eigentlich eine super gute Chance, weil die Möglichkeit bietet sich gerade, neue Leute kennenzulernen, neue Themen kennenzulernen und sich da einfach nochmal manche Sachen ein bisschen anders reinzudenken.
Definitiv. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, auch wenn sie in der aktuellen Zeit noch schwieriger zu beantworten ist, als es eh immer schon der Fall ist. Wir stellen sie trotzdem und wir haben auch immer schon so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft jetzt in den letzten Minuten gemacht. Aber ganz konkret vielleicht auf deinen Job, dein Team oder auch auf LinkedIn runtergebrochen. Wo seht ihr euch in den kommenden Jahren, wenn man sagen kann, vielleicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wenn du sagst, okay, das ist überhaupt nicht, ihr seid irgendwie froh, wenn ihr die nächsten 6 Monate überblicken könnt, dann ist es auch völlig fein. Aber was sind vielleicht so, was ist so der Ausblick? Was glaubst du, was sind da gerade euch betreffend die größten Entwicklungen oder die Themen, die anstehen?
Also tatsächlich dieser ganz weite Blick fällt mir unglaublich schwer, weil auch nur wenn ich 1 Jahr oder 1,5 Jahre zurückschaue, hat unser Team, konkret unser Redaktionsteam, so anders gearbeitet, dass wir uns, glaube ich, nie gedacht hätten, wie wir heute arbeiten würden. Deswegen, das ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr schwer fällt. Was sich aber, glaube ich, nicht ändern wird, ist das, was so im Kern von allem steht. Also die Produkte können sich ändern, wie wir damit umgehen, können sich ändern, aber dass wir am Ende dafür sorgen wollen, dass wir Mitgliedern mit den Nachrichten und den Informationen versorgen, die sie brauchen, um mitreden zu können und dabei die richtigen Leute auch einfach mit den richtigen Themen zu erreichen. Das wird bleiben, wie auch immer das aussehen wird. Generell, wenn man jetzt größer auf LinkedIn schaut, LinkedIn hat, wie alle Tech-Unternehmen, gerade in den USA, natürlich auch so Mission und Vision und Culture und Values. Und unsere Vision ist es wirklich, ökonomische Chancen für alle Mitglieder des globalen Arbeitsmarkts zu schaffen. Gerade jetzt ist es, glaube ich, wichtiger denn je, weil wenn man sich einmal so in der Welt umsieht, die Arbeitsmärkte sind sehr volatil. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und da wirklich so zu gucken, okay, wie können wir den Mitgliedern helfen? Gerade denen, die vielleicht jetzt ihre Stellen verloren haben, die nicht genau wissen, wie es weitergeht, die ihre Unternehmen schließen mussten, die als Freiberufler vielleicht nicht wissen, okay, was ist mein nächster Schritt, dass wir da so ein bisschen unterstützen, wenn wir das können. Microsoft und LinkedIn haben zusammen da ein Qualifizierungsprogramm gestartet, wo es sich wirklich an Menschen richtet, die jetzt ihren Job verloren haben und mit dem Ziel, 25 Millionen Menschen, die jetzt nach Arbeit suchen, wirklich weiter zu qualifizieren und ihnen dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, die sie brauchen. Ich glaube, das wird auch weiterhin total wichtig. So, was sind die Kompetenzen, die man braucht, um auch in Zukunft erfolgreich mitarbeiten zu können? Und ich glaube, generell die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, stellt sich jetzt nochmal ganz anders, als sie sich selbst vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gestellt hat, dass wir irgendwie merken, okay, im Homeoffice zu sein, hat auf jeden Fall seine Vorteile, aber vielleicht auch manche Nachteile. Wie müssen Büros in Zukunft aussehen? Was haben wir aus der Zeit gelernt? Was sind irgendwie Fähigkeiten, die man mitnimmt? Wie wird man resilienter und schafft es auch mit Veränderungen, die wir bestimmt in den nächsten Monaten noch häufiger irgendwie, mit denen wir noch häufiger konfrontiert sein werden? Wie schafft man es, damit umzugehen? Wie schafft man es, dass man dabei mental gesund bleibt und auch körperlich vielleicht fit bleibt und dass es einem gut geht, beruflich, privat, in seiner Arbeitswelt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, über die wir uns unglaublich viele Gedanken machen. Natürlich quasi als Privatmenschen, die natürlich auch einen Arbeitsplatz haben und arbeiten, aber gerade auch im Hinblick auf unsere Mitglieder. So, was brauchen die jetzt? Was brauchen sie in 3 Monaten, in 6 Monaten, in 12 Monaten? Und wie können wir da irgendwie helfen? Wie können wir denen helfen, auch über diese Themen zu reden und da sich gemeinsam auch so ein bisschen zu unterstützen und wirklich dann am Ende hoffentlich aus dieser Krisensituation rauszugehen mit dem Gefühl, okay, es ist nicht alles schlimm, wir haben was gelernt, wir haben was mitgenommen und jetzt können wir auch irgendwie positiv nach vorne schauen. Mhm. Und ich glaube, das wird so die Hauptaufgabe für uns, aber auch für uns alle. Mhm.
Ja, definitiv. Ich glaube, das können wir alle nur unterstreichen. Auch wenn man am Anfang schon abgesehen hat, dass das Homeoffice-Thema vielleicht nicht nur für 4 Wochen andauert und viele auch gesagt haben, okay, das wird unsere Arbeitswelt ja disrupten, wie es so schön heißt. Glaube ich, wird einem das jetzt stets noch bewusster, weil ich glaube, dann kommen auch nochmal Themen in Anführungsstrichen mit so Langzeitfolgen. Also das eine ist natürlich, wie gehe ich ein paar Monate damit um, aber das wird einfach ein Dauerthema sein, was man auch nicht mit, man hat mal 3 Artikel darüber gelesen und hat seine Mitarbeiter informiert, wie sie irgendwie was besser machen können, abgehakt sind, sondern das wird ein stetiges Thema bleiben über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und da wird es einfach auch, wie bei allen Themen, die irgendwie in dieser Geballtheit neu aufkommen, auch ja Optimierungsbedarf geben, so wie man vielleicht jetzt erstmal angefangen hat, im Homeoffice zusammenzuarbeiten. Da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viel Optimierungsbedarf und deshalb wird es da einfach auch immer viel Bedarf geben für Kommunikation und natürlich erst recht da auch für euer Team, weil ihr einfach das Business-Netzwerk schlechthin seid. Also Sarah, vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
Nein.
Martin, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.